dass ich eigentlich niemandem diene, wenn ich in Konflikte nicht reingehe. Und dass diese gefühlte Menschlichkeit, indem ich Konflikte meide, eigentlich das Problem nie löst, sondern meistens nur vertagt. Und meistens es unter der Decke brodelt und mit der Zeit immer größer wird.
Am 26. Juni findet unser erster Agile Soul Community Call statt. Suse und ich werden uns gemeinsam mit unseren Community-Mitgliedern auf eine Lernreise rund um das Thema psychologische Sicherheit begeben. Überlegst du noch, Teil unserer Community zu werden? Als Hörerin unseres Podcasts bekommst du 10% Rabatt auf das erste Jahr. Alle Details sowie den Gutscheincode findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Danke, dass du uns und unsere Vision unterstützt.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, herzlich willkommen, Steffen, bei uns im Podcast Agile Soul. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für uns. Und ich bin total gespannt, ein bisschen mehr über dich und deine Historie, deine Lebensgeschichte zu erfahren. Du als, ich sag mal, mehrfach Gründer und CEO in Tech-Startups unterwegs gewesen, haben wir uns gefragt, wie ist das eigentlich als Gründer und CEO im Umgang mit Emotionen, was da so alles drin stecken kann, was auch immer ein Gründer eines Startups und ein CEO eines Startups so alles erleben kann.
Da fällt mir gerade eine total schöne Frage ein. Vielleicht darf ich die stellen. Die haben wir lange nicht gestellt. Wofür stehst du morgens auf? Als Gründer und CEO?
Ja, eine sehr spannende Einstiegsfrage. Ich würde sagen, mittlerweile stehe ich als Überzeugungstäter für, ja, für meinen Purpose, für mein Calling ein. Und ich bin Unternehmer aus Leidenschaft, um was zu verändern und irgendwie meinen Fußabdruck zu hinterlassen. Ich glaube aber, die Antwort war nicht immer so. Also ich kann mich erinnern, die ersten Gründerjahre, die ich hatte, ich habe direkt nach der Uni gegründet. 2010, da bin ich morgens tatsächlich nur aufgestanden mit Wahnsinnsenergie, Wahnsinnsfeuer, weil ich einfach eine Wahnsinnstreibkraft hatte, was zu bauen. Also mir war es tatsächlich, da hatte ich noch kein Calling und keinen Purpose, ehrlicherweise. Das war diese sehr krasse Gründerenergie, einfach was zu schaffen, was vielleicht auch so ein Baby wachsen lassen. Und zwar eigentlich egal, was es ist. Und das hat sich halt radikal verändert, weil ich mittlerweile eben wirklich so ein Überzeugungstäter bin, dass ich nicht mehr einfach irgendwas bauen könnte, sondern wirklich nur noch für das, wo ich das Gefühl habe, das macht die Welt wirklich besser. Und das braucht unsere Gesellschaft und das brauchen wir einfach alle miteinander.
Jetzt habe ich so ein bisschen schon mal bei dir reingespinkt in dein LinkedIn-Profil und auch so bei euch auf die Website und so ein bisschen versucht, über dich zu erfahren. Und ich habe so ein bisschen für mich rausgelesen, dass Menschlichkeit in deinem Führungsverständnis auch einen hohen Stellenwert hat. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Wie bist du zur Erkenntnis gekommen, dass Menschlichkeit ein wichtiger Bestandteil moderner Führung ist?
Ja, das war eine spannende Reise bei mir. Die hat tatsächlich angefangen recht früh in meinen frühen 20ern, nämlich mit einer persönlichen Lebenskrise zum Ende meines Studiums, als ich mich beruflich und unter anderem komplett orientierungslos fühlte, nachdem ich in zig Firmen, so also Top-Arbeitgeber, Strategieberatung und Konzerne reingeschaut hatte und mich überall fehl am Platz fühlte und mir dann einfach mal eine fette Depression gegönnt habe. Und das war für mich, der aus einem Umfeld kommt, aus einem sehr traditionell konservativen Haushalt, wo Coaching und Therapie völlig stigmatisiert und verpönt war, war das für mich erstens mal ein krasser Schlag ins Gesicht, weil ich es damals einfach von mir weghaben wollte und ich wollte damit nichts zu tun haben mit dieser mentalen Krise und mentalen Krank ja, psychischen Krankheit. Und gleichzeitig war es eines der größten Glücksgriffe für mich in meinem Leben, weil ich zum ersten Mal mich mit der Frage konfrontiert habe, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Und was ich halt erkennen durfte, ist, dass diese Spur, auf der ich damals war, nämlich irgendwie Status, Erfolg, Karriere und dergleichen, dass es eigentlich nicht meine eigene war, sondern dass ich die einfach übernommen hatte. Nämlich vor allem von meinen Eltern oder von meinem Vater. Und ich glaube, ich wusste damals noch nicht, was Firmenkultur ist. Und die Konzerne, in die ich reingeschaut hatte und die Strategieberatung, in der ich drin war und so ein paar Monate war, die haben sich für mich völlig falsch angefühlt. Ich konnte aber nicht beschreiben, was es war. Im Rückblick würde ich sagen, als ich dann angefangen habe, selber Unternehmer zu sein, meine eigene Firma aufzubauen und das Team größer wurde, ist mir, glaube ich, aufgefallen langsam, was es eigentlich bedeutet, eine Firmenkultur aufzubauen. Insbesondere, weil ich spannenderweise mangels besseren Wissens die gleichen Fehler eigentlich gemacht habe, die ich in den Firmen sah, in denen ich reingeschaut hatte. Und so kam es bei uns zum Beispiel, dass wir 2013 irgendwie ein Team hatten von knapp 30 Leuten, keine Ahnung hatten, wie man führt und wie wir führen sollten. Und wir einfach von unseren Investoren, Gründer, Gründerinnen, Freunden uns Ratschläge geholt haben. Und da waren halt die Klassiker dabei, von wegen, ihr müsst eine Hierarchie bauen, ihr müsst jetzt irgendwie Levels einziehen, ihr braucht Teamleads, ihr braucht einen VP oben drüber, ihr müsst klare Kommunikationslinien haben, dass nicht mehr jeder sich an die Gründer wendet. Und durch diese Fehler, die wir gemacht haben, indem wir halt eine Firma, so eine ganz klassische Firma gebaut haben, die, oh Wunder, keine Mitarbeitenden mehr engagiert und motiviert hat, dadurch ist mir aufgefallen, also durch das Negativbeispiel quasi, dass das das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich machen wollte. Also es war sozusagen einerseits meine Einblicke, meine paar Einblicke als Kurzzeitangestellter noch im Studium in Firmen und dann auch wirklich den Fehler zu machen, selber genau so eine Firma nachzubauen, die mir gezeigt haben, nee, so bin ich nicht, dafür bin ich nicht angetreten. Ich habe eine Firma eigentlich gegründet, weil ich ja selber genau, ich wollte, dass Arbeit mich begeistert und motiviert und ich will auch, dass es meine Mitarbeitenden begeistert. Und das, was ich damals in den ersten Jahren probiert hatte, war eben noch ein kompletter Schuss in den Ofen.
Könntest du sagen, woran das gelegen hat? Du hast eben gesagt, du hattest anfangs keine Idee, was das so war, was dich da gestört hat. Hast du durch quasi du hast es jetzt gerade gesagt, ich habe das Gleiche eigentlich selber gemacht, ne?
Ja.
Hast du das für dich da rausarbeiten können?
Also es hat ein bisschen gedauert, es war ganz spannend. Es gab so ein, zwei Erinnerungen, die ich hatte an die Anfangsphase, wo unter anderem in einem Teammeeting mit so 25, 30 Leuten auf einmal ein oder zwei Mitarbeitende einschliefen. Und das war für mich, das hat sich so eingebrannt wie ins Gedächtnis. Ich war damals noch in der Phase, wo ich als Gründer brannte für meine Firma. Ich habe für die Firma gelebt, ja. Ich habe so ein Feuer gehabt, habe 100, 120 Stunden pro Woche gearbeitet, nichts anderes gemacht, habe es geliebt und auf einmal schliefen die Leute ein, wo ich noch so eine Gründerenergie der Anfangsjahre hatte. Ja, was habe ich gemacht? Also ich glaube, es war tatsächlich der Versuch, Lösungen zu finden, die alle nach hinten losgingen. Also so Freunde, Bekannte gefragt, was kann ich machen? Und die haben alle so gesagt, ja, ihr müsst jetzt mal richtig managen lernen. Ihr müsst jetzt mal die Leute ein bisschen enger an die Leine nehmen. Ihr müsst mal straffer führen und dergleichen. Ne? Diese klassischen Aussagen. Und die haben sich halt irgendwie komisch angefühlt und haben nicht zu mir gepasst. Aber ich wusste ja noch nicht, was es stattdessen gibt. Ich wusste nicht, dass es auch anders geht. Und deswegen war das irgendwie so ein Vakuum. Und ich glaube, dieses Vakuum und diese Ratlosigkeit, die hat dann über Umwege dazu geführt, dass ich nach anderen Lösungen gesucht habe. Und dann mehr oder weniger zufällig irgendwann in die Welt kam von Kulturen und von Führungsstilen, die halt komplett anders sind und die einfach viel, viel besser zu mir gepasst haben.
Was sind das so für Führungsstile? Also wenn du jetzt sagst, okay, das Klassische war es nicht, was ist es, was dich jetzt so gepackt hat?
Also vielleicht darf ich noch einen Umweg machen, denn das Erste, was ich danach gemacht hatte, war, und das sehe ich auch sehr, sehr häufig heute als Coach in der Startup-Welt oder in der Welt von Unternehmen, Organisationen, die sich auch abwenden von dem traditionellen Management. Wir sind ins andere Extrem übergeschlagen und haben eine Kultur gebaut, die zu sehr auf Menschlichkeit aus war. Heute würde ich behaupten, sie war zu sehr auf Menschlichkeit aus. Am Ende des Tages haben wir Konflikte vermieden häufig und haben eine starke Kuschelkultur gebaut. Ne? Also so klassisches Familie, der Familienbegriff ist häufig genannt worden. Wir wollen als Startup uns selber sehen und uns fühlen wie eine Familie, wo alle irgendwie Spaß haben, alle füreinander einstehen und haben dabei dadurch eine Kultur gebaut, wo wir eigentlich in Konflikte und in Probleme nicht reingegangen sind, sondern eigentlich oberflächlich eine künstliche Harmonie geschaffen haben. Und ich glaube, dieses Pendel wieder auf der anderen Seite zu weit zu gehen und eine Kultur te temporär gebaut zu haben, die eigentlich Leadership und auch wirklich Antrieb und eine gewisse Kühnheit und eine Eigenverantwortung ein Stück weit sogar verpönt, weil wir das Gefühl hatten, sobald jemand Verantwortung übernimmt, ist es eigentlich eine Ellenbogendenke. Indem wir erst in dieses Extrem gegangen sind, habe ich erkannt, okay, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich eigentlich erkannt, dass es darüber noch was geben muss, nämlich wo wir die Gefühle sozusagen als Grundlage mit integrieren, aber Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Und dass es eigentlich viel menschlicher ist, wenn wir Konflikte, wenn wir Probleme und auch schlechte Performance ansprechen, weil wir dann eben auch Leistung und Verantwortung honorieren. Aber ich glaube, es ging bei mir tatsächlich nur durch diese beiden Umwege, erstmal eine Kultur zu bauen, die zu klassisch, zu konservativ oder zu traditionelles Management war und dann das andere Extrem, zu soft, zu sehr Kuschelkultur. Um dann beides zu integrieren und zu merken, okay, eigentlich lässt sich auch eine ganz andere Form von Organisation bauen, wo auch ganz anders geführt und ganz anders entschieden wird. Und so bin ich dann langsam in diese agile Welt reingekommen, wie wir es heute nennen, und habe angefangen, eine Firma aufzubauen, die eben ganz anders funktioniert.
Wie bist du denn in dieser Krisenzeit gut mit dir selbst umgegangen und mit deinem Team?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Ich bin vom Prinzip her oder vom Naturell her bin ich ein grundehrlicher Typ. Ich kann nicht lügen und mir fällt es auch relativ schlecht, Sachen irgendwie zu verschleiern oder lange für mich zu behalten. Und wir haben eigentlich relativ früh das Team eingebunden und erklärt, was wir vorhaben, auch als wir eigentlich noch keinen Plan hatten. Und bei mir war es so, wie auch bei vielen, glaube ich, heute in dieser ganzen New Work Bubble. Ich habe 2014, kurz nach Erscheinen, wenige Wochen nach Erscheinen von Reinventing Organizations von Lalou, ist mir bewusst geworden, oh, das geht ja auch noch ganz anders. Und Lalou war für mich wirklich so ein Augenöffner. Wir haben früh dem Team diese Pyramide gezeigt oder vor allem auch dann das Modell von Ken Wilber beziehungsweise auch Spiral Dynamics und diese Evolutionsstufen des menschlichen Bewusstseins. Und wir haben früh erklärt, dass auch ganz anders geführt werden kann, ohne eigentlich selber verstanden zu haben, wie es denn eigentlich gehen wird. Und es hat natürlich Vor- und Nachteile gehabt. Einerseits war, glaube ich, die Offenheit und die Transparenz cool, weil die gesehen haben, okay, krass, die meinen es ernst, die wollen wirklich was mit uns was bauen, was ein Experiment ist, wo es noch keine Antworten gibt. Und gleichzeitig die Mitarbeitenden, die halt irgendwie auch mehr auf Sicherheit aus sind und für die es halt auch ein Job war, der erstmal ihre Existenzbedürfnisse erfüllen sollte, die waren halt auch, die hingen halt in der Luft, ne? Die wussten halt nicht, was wir da eigentlich vorhaben. Und einfach nur sagen, wir reißen die Managementstrukturen ein, ohne zu sagen, was stattdessen kommt, war halt für viele auch einfach erstmal nur ein riesiges Fragezeichen.
Habt ihr quasi dann diese bestehende Hierarchie, also dieses traditionelle, umgebaut? Verstehe ich das richtig?
Genau, wir sind dann wirklich ins andere Extrem gegangen. Wir haben dann auch alles, wir waren dann auch sehr laut, und fanden es irgendwie auch cool, dann alles anders zu machen, haben dann, ne, Titel rausgeschmissen, die Ebenen rausgeschmissen, sofort in crossfunktionale, selbstorganisierte Teams gegangen. Und ja, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich wirklich zu weit gegangen und zu extrem gewesen, was für mich irgendwie, glaube ich, wichtig war, um ja mich selber irgendwie zu positionieren und das auch irgendwie so anzunehmen als mein neues Leidenschaftsthema. Aber wahrscheinlich war es für die Leute im Team eben nicht immer nur einfach zu sagen, wir reißen alles ab, wir reden alles schlecht, obwohl die meisten von uns halt so sozialisiert worden sind. Und gerade Mitarbeitende, die vorher schon zwei, drei andere Jobs hatten, die kannten es ja auch nicht anders. Ne, es werden ja 99% der Firmen werden ja so klassischerweise geführt mit dem Top-Down-Reporting, in der klassischen Pyramide. Und da einfach keine Antworten zu haben und zu sagen, wir wagen uns auf eine Reise und wir holen uns ein bisschen Consulting rein oder stellen einen Agile-Coach irgendwann ein, das war halt einfach keine Antwort für viele im Team. Und insofern war es halt, glaube ich, ja, hat es Für und Wider. Ne? Manche waren begeistert und gerade diejenigen, die vorher so die Leader waren, die halt wirklich was gerissen haben und richtig Gas gegeben hatten, die waren zum Teil dann die Benachteiligten, weil die auf einmal nicht mehr ihre Macht in ihre Verantwortungsposition ausspielen durften. Wie wir es ja heute auch häufig sehen. Ne? Also wenn ich andere Firmen begleite, ist ja klassischerweise haben ja viele Mittelmanagement oder viele, die halt in der Verantwortungs- und Statusposition sind, sind ja die Leidtragenden darunter, weil die halt ihren alten Titel und all der Komfort, der mitkommt, mit Erfolg, erstmal aufgeben und das Gefühl haben, aufgeben zu müssen.
Und die sich quasi damit identifiziert haben, ne?
Komplett. Komplett.
Wie bist du damit umgegangen? Also, wie hast du die gut integriert, die Menschen?
Ja, die Frage ist, ob ich sie gut integriert habe. Also gab dann irgendwann schon so einen Punkt, da waren wir dann schon so 2, 3 Jahre unterwegs, wo wir dann auch so ein paar Key-Leute, die Firma schon auch wirklich dahin gemacht hatten und wirklich auch für die Profitabilität und den Erfolgskurs der Firma unfassbar wichtig waren, wo ich gemerkt habe, so traurig es ist, aber die passen halt nicht mehr. Und ich hab's einfach angesprochen, ne? Ich bin reingegangen in den Konflikt, weil ich wusste, den Konflikt zu meiden und zu versuchen, das alles zu integrieren, wird halt nicht funktionieren. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr, sehr viel in Persönlichkeitsentwicklung investiert hat für mich selbst. Also ich bin ein großer Freund von Coaching gewesen, habe irgendwie jede Woche oder alle 2 Wochen mein 1-zu-1-Coaching mir gegönnt. Und dadurch habe ich halt reflektiert und mein künstliches Harmoniebedürfnis langsam gehen lassen. Und ja, ich bin reingegangen und habe es eben thematisiert. Aber es hat halt schon auch eine Zeit gebraucht, bis die Firma dann wirklich reif war, zu sagen, die Leute haben uns bis hierhin gebracht, aber die passen halt jetzt nicht mehr.
Also ich kann das total gut nachvollziehen, was du gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, da stimmt irgendwas nicht. Hattest du gleichzeitig dann in dieser Station oder an dieser Stelle dann das Gefühl, ja, das passt jetzt endlich oder ich muss mich da noch reinentwickeln?
Also bei mir war es tatsächlich so, als ich Lalou das erste Mal gelesen hatte, oder ich glaube, es fing an, ich konnte eines Nachts nicht schlafen und ich war damals noch nicht groß auf LinkedIn unterwegs, aber habe warum auch immer nachts LinkedIn aufgemacht und las einen Artikel von Tony Hsieh, einem Zappos-Gründer, der damals schon 3, 4 Jahre, glaube ich, mit Holacracy experimentiert hatte. Und ich kannte Holacracy bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich wusste auch nicht, was Selbstorganisation ist. Ich war wirklich kompletter Newbie auf dem Bereich und kannte ja wirklich nur so das klassische Führen, ein klassische Organigramm. Und das hat tatsächlich mich so angesprochen. Also ich habe sofort gemerkt, Da will ich mehr wissen. Also es war vom Gefühl her wirklich wie ein Volltreffer. Voll ins Herz und einmal ins Mark rein. Und ich habe von da an angefangen, mir Videos reinzuziehen, wie Bücher zu lesen. Und nach wenigen Wochen habe ich meinen Mitgründer versucht zu überzeugen. Es hat nochmal ein bisschen gedauert. Und dann haben wir halt ja, beraten lassen und die richtigen Coaches gesucht und uns auf die Reise gemacht. Es war vom Gefühl her, ich konnte gar nicht anders. Ja.
Also, wenn ich das richtig verstehe, bist du quasi auf die Suche gegangen und hast das gefunden, was dich widerspiegelt. Oder wo du
Ja,
dich
so würde
zu
ich
Hause fühlen
sagen.
kannst,
Genau.
eher vielleicht zu Hause fühlen kannst.
Genau. Ja, würde ich genauso sagen.
Das habe ich eben von dir gehört, künstliches Harmoniebedürfnis. Also so ein, na, das erlebe ich auch häufig. Das, also ich selbst habe auch so einen Anteil in mir, der auch ganz gerne mal Harmonie mag. Wie gehst du für dich in Konflikte rein? Also wenn du dieses Harmoniebedürfnis hast, ist vermutlich ja erstmal fühlt sich unangenehm oder unnatürlich an, in so einen Konflikt reinzugehen. Was hilft dir dabei, in einem Konflikt auch wirklich dann reinzugehen und den auch auszudiskutieren, den Konflikt, und zu
Ja.
einer Lösung zu kommen?
Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine ist, weil ich eben recht viel an mir gearbeitet habe und auch an diesen Themen mich weitergebildet habe und gewaltfreie Kommunikation und andere Tools und dergleichen mir angelernt habe, habe ich gelernt, besser mit Konflikten umzugehen und sanfter reinzugehen. Und ich glaube, ich habe relativ rational einfach verstanden, dass ich eigentlich niemandem diene, wenn ich in Konflikte nicht reingehe. Und dass diese gefühlte Menschlichkeit, indem ich Konflikte meide, eigentlich das Problem nie löst, sondern meistens nur vertagt. Und meistens es unter der Decke brodelt und mit der Zeit immer größer wird. Und das ist eigentlich so das eine, wie ich es, glaube ich, rational kognitiv verstanden habe und mit der Erfahrung und je mehr ich dann reingegangen bin, gelernt habe, okay, es ist wirklich besser für alle Beteiligten. Und das Zweite ist, dass ich einfach auch wirklich, ich glaube, die letzten Jahre besser geworden bin, meine Gefühle zu spüren und nicht mehr so ein Kopfmensch bin, wie ich es vor 10, 15 Jahren war. Und damals würde ich sagen, war ich ausschließlich ein Kopfmensch. Ich glaube, indem ich meine Gefühle besser wahrnehme, kriege ich Konflikte mittlerweile viel früher mit und spüre viel deutlicher, dass ich einfach nicht mehr kann. Und, ne, es geht so weit, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, wenn ich irgendeinen Konflikt mit einem Mitarbeitenden habe. Und zwar relativ früh schon. Und dann eigentlich nach 2, 3 Tagen sagt mir mein System, sagt mir mein Unterbewusstsein, meine Psyche, da musst du rein. Kannst gar nicht mehr anders. Also ich glaube, das ist die Kombination aus wirklich auf der Gefühlsebene besser wahrnehmen, was eigentlich in mir vorgeht. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, wenn ich es jetzt auf die und die Art und Weise anspreche, explodiert es eben gerade nicht, sondern es ist eigentlich für alle Beteiligten jetzt besser.
Steffen, da habe ich sofort eine Frage. Wie hast du das geschafft, aus deinem Kopf rauszugehen und mehr ins Fühlen zu kommen?
Ja, das war keine Übernacht-Sache. Ich glaube, also ehrlicherweise, ich habe viel an mir gearbeitet und es ist ein Glück wahrscheinlich, dass es mir einfach echt irrsinnig Spaß macht, an mir zu arbeiten und zu lernen und mich als Persönlichkeit weiter zu bilden. Ich meine, ich konnte nicht anders, ne? Ich bin mit Anfang 20 gecrashed psychisch und hab mich quasi in langen Therapie-Monaten oder Jahren mit mir beschäftigen müssen. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht, 5 Jahre lang in München, zweimal die Woche. Als ich die Firma gründete, ich hatte beschlossen, die Firma zu gründen, als ich gerade in der Klinik war, in der psychiatrischen Klinik, weil ich so fertig war, Ende des Studiums. Also insofern, ich konnte gar nicht anders, als mich meiner Seele und meinen unterbewussten Prozessen zu stellen. Und dann hat sich echt so eine Faszination entwickelt für Coaching und für alles, was irgendwie, ja, Weiterbildung betrifft. Und ich habe schon immer geliebt, seit ich die Firma hatte, auf Seminare zu gehen, über Leadership alles Mögliche aufzusaugen. Und dann kam irgendwann, als ich LALU aufmachte und ich entdeckt habe, was diese Organisationswelt, also Systemwelt, was da noch für ein Potenzial drin steckt, ist eigentlich so, hat's Bang gemacht. Und ich habe gedacht, okay, wow, das ist mein Ding. Das würde ich alles verstehen und aufsaugen. Und seitdem, ja, mache ich viel Coaching, Therapie, alle möglichen Weiterbildungen, die in irgendeiner Art und Weise was mit meinem Unterbewusstsein und meiner Seelenwelt zu tun haben. Und ich liebe es einfach.
Hast du so eine, ich frage deshalb so, ich bin auch auf der gleichen Suche, muss ich tatsächlich sagen. Ich regel oft und viel über den Kopf. Und hast du sowas, wo du sagst, Mensch, das hat mir geholfen, da bin ich ins Fühlen gekommen? Jetzt mal abgesehen von wirklich dieser harten Arbeit, aber wo du sagst, das war sowas, das war für mich ein Game Changer.
Ja, also ich glaube, bei mir war es spannenderweise nicht meditieren damals. Ich glaube, meditieren kam bei mir später rein und auch immer mal so in Phasen. Ich habe damals irgendwie, ich weiß nicht, vor 2016, 17 mal 1, 2 Jahre lang, glaube ich, Headspace genutzt und habe das mehr oder weniger mehr so wie so ein Tool genutzt. Aber ich glaube, ich habe es eher so gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie meinen 365-Tage-Strike haben. Aber ich glaube nicht, dass es mir damals geholfen hat, weil ich vermutlich noch nicht dafür reif war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss ich jetzt machen, aber ich glaube, es hat mir, wahrscheinlich hat es nicht den riesen Ausschlag gehabt. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich die Beschäftigung mit Leuten, die auf der Reise so deutlich weiter sind, von denen ich gelernt habe. Und das hat bei mir, also ich liebe auch so Extreme von ganz verschiedenen Leuten zu lernen, sei es Leute, die ein bisschen spiritueller unterwegs sind. Auch Tony Robbins hat bei mir eine Menge gemacht. Ich war auf einer Menge Seminare von Tony Robbins, nachdem ich irgendwie mal die Netflix-Doku mir angeschaut hatte. Und von ganz, ganz vielen Leuten habe ich immer so kleine Schnipsel mitgenommen. Wahrscheinlich war ich häufig auf der Reise eigentlich noch nicht weit genug, um das irgendwie, um wirklich den Content aufzusaugen. Aber es hat immer so ein bisschen mich in Bewegung versetzt. Und überall habe ich was anderes mitgenommen. Und dann irgendwann bin ich auf Seminare gegangen für spirituelles Führen und dann irgendwie so Spiritualität mit Leadership verbunden in irgendwelchen Klostern in Bayern und so. Und ich habe ja überall hier und da ein bisschen was mitgenommen. Und ich glaube, diese ganze Reise Richtung Selbstorganisation damals mit Genie von 20, wann haben wir angefangen? 2014, 15 bis dann 2019, als ich raus bin aus der Firma, hat halt das ganze Thema auch in der Firma viel transparenter gemacht, ne? Also auch GFK-Workshops in der Company anbieten, den Mitarbeitern klar machen, wie wichtig Gefühle sind, wir entscheiden auf Basis von Gefühlen. Also ich habe das dann mehr und mehr in mein ganzes Leben eigentlich integriert. Und so wurde es, glaube ich, wirklich eine Reise, die eigentlich, ja, auf der ich auch immer noch bin und noch lange nicht am Ende bin, aber die sich in so ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen so langsam reingefunden hat. In meine Beziehungen, wie ich heute als Vater agiere, meine Freundschaften, viele Freunde gehen lassen von früher, weil sie einfach nicht mehr in mein Leben gepasst haben, weil sie nur materiell fixiert waren und Karriere und irgendwie die nächste dicke Uhr und das größere Auto haben wollen. Und ja, es war einfach so eine Reise, die sich durch alle meine Lebensbereiche eigentlich durchgezogen hat.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist deine Umgebung, hat die sich angepasst, ist sie mitgegangen oder beides?
Nee, also das ist vielleicht auch ein Stück weit eine traurige Antwort. Die wenigsten in meinem Umfeld von damals haben sich angepasst. Und ich habe ein neues Umfeld, ich habe ein anderes Umfeld, würde ich wirklich sagen. Also ganz, ganz viele aus meinem universitären Umfeld und auch aus dem Schulumfeld, wo ich merke, es klickt einfach nicht mehr. Ja.
Mal angenommen, du könntest durch die Zeit reisen, so 10 Jahre zurück oder so. Wenn du drei Dinge dir selbst mitgeben könntest, welche drei Dinge wären das?
10 Jahre zurück. Ich meine, das Spannende ist ja, ich glaube, viele Veränderungen, gerade innere Veränderungsprozesse, brauchen halt nur mal Zeit, bis sie reifen, ne? Das ist ja auch, insbesondere seit ich meine Coaching-Ausbildung habe, bin ich da ja auch, ticke ich auch ein bisschen anders, weil ich früher immer gedacht habe, wenn ich Sachen einfach nur beschleunigen kann, dann ist es effektiver und effizienter. Insofern hat es wahrscheinlich wirklich auch die Zeit gebraucht, aber wenn ich wirklich zurückgehen könnte, wahrscheinlich hätte ich gerne diesen klassischen Managementweg einmal gemieden und wäre sofort eher auf das Thema agil und echt und Gefühl in die Firma reinbringen gegangen und nicht zu versuchen, einen auch professionell und managementmäßig zu machen. Ich weiß auch noch, wie ich damals in der Firma in den ersten Jahren immer Hemd getragen habe und irgendwie schöne Lederschuhe und so, weil ich das Gefühl hatte, weil von meinem Vater übernommen. Ich hatte das, ne, ich, um Respekt zu bekommen von meinen Mitarbeitern, muss ich ordentlich gekleidet sein. Ist super spannend, was so also Glaubenssätze, die ich damals in mir drin hatte, oder das von meinem Vater auch reingesetzt, der Gründer und CEO muss als erstes in der Firma sein, als letztes gehen, ne? So klassische Managementansätze der alten Welt, wo ich mittlerweile sage, nee, ich kann auch in Flipflops und kurzen Hosen zu Hause sitzen und werde respektiert, weil ich einfach mich echt und authentisch gebe und nicht, weil ich irgendwelche ja, FaceTime zeige. Also wahrscheinlich hätte ich das gerne gewusst. Vermutlich hätte ich gerne meine Firma früher verlassen. Ich war ja dann tatsächlich doch fast 10 Jahre in einem Fintech-Umfeld unterwegs, habe Software an Banken und Versicherungen verkauft oder zumindest mal bei der Gründer von der Firma. Und eigentlich wusste ich seit 2013, 2014, dass ich nicht der Fintech-Guy bin und dass ich eigentlich keinen Purpose in dieser Firma habe. Das hätte ich im Rückblick gerne, wäre ich wahrscheinlich gerne 2014, 2015 schon raus, um was Neues zu machen, was eben ja, sich mit Menschen und Organisationen befasst, wie ich es eben heute tue. Das sind die beiden Sachen. Und das Dritte, ach ja, vielleicht hätte ich mich gerne sogar noch mehr mit mir selbst befasst, noch mehr Zeit investiert, vielleicht auch schon ein Sabbatical gemacht damals, so ein Jahr rausgehen, um einfach herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich machen. So ein bisschen diese Soul-Searching-Phase, die ich dann so 2019, 2020 gemacht habe, nach meinem Ausstieg aus der Firma, die hätte ich wahrscheinlich gerne 5 Jahre früher gemacht.
Was
Ja.
hat dir denn dabei geholfen, dein Purpose zu finden, also dein Wofür?
Also am Ende war es, glaube ich, ist, glaube ich, mein Erfolgsrezept, so diese stetige Veränderung, wenn immer mein Gefühl mir sagt, das ist es noch nicht, das fühlt sich noch nicht richtig, richtig gut an, dann einfach eine Veränderung machen, eine kleine. Und sich irgendwie so wie so ein Segelboot, sich so ganz, ganz langsam in den Wind reindrehen, indem ich meinem Gefühl folge. Und auch da wiederum, ne, als ich noch ein Kopfmensch war und noch gar keinen guten Zugang zu meinen Gefühlen hatte, war es natürlich verdammt schwierig, dem Gefühl zu folgen, weil das Gefühl war ja andauernd übertüncht vom Kopf, ne, von den ganzen Glaubenssätzen und Konventionen, Normen nicht übernommen hatte. Ja, aber ich glaube, dieses andauernd irgendwas verändern und da, wo es sich gut anfühlt, die richtigen Menschen, die richtige Peer Group, sich einfach trauen, das Alte gehen zu lassen und einfach einen Zacken mehr von dem machen, was gut tut, und einen Zacken weniger von dem, was ich eigentlich nur mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss es machen.
Stefan, ich habe eine Frage. Wenn du jetzt auf das Alte triffst, wird dir ja sicherlich passieren, ne? Was macht das mit deinen Gefühlen? Also wenn du das so erlebst und siehst und
Ja, auf die alte Welt, auf die alte Managementwelt. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe da zwei Stimmen oder vielleicht auch noch mehr in meiner Brust. Das eine ist, ich habe schon zum Teil eine gewisse, wie soll ich sagen, so aus meinem Idealismus heraus, so eine starke Abneigung gegen diese alte Welt und dann mir so kann die Welt doch nicht weiter funktionieren und das bringt uns als Gesellschaft nicht voran und wir müssen irgendwie mehr Menschen aufwecken und mehr Organisationen voranbringen. Das ist die eine Stimme, wo ich irgendwie auch mit Speed und mit, ne, Impact haben will und wirklich viele Menschen schnell verändern möchte. Und das andere ist aber so meine Stimme, die neue Stimme vielleicht, so die vom neuen Steffen, die mir sagt, so lass die anderen Seelen in Ruhe. Die Menschen verändern sich in ihrem eigenen Tempo, wenn sie selber bereit sind, und die Organisationen verändern sich im eigenen Speed. Und ich kann als Coach einfach nur da sein und kann Angebote machen, kann Fragen stellen, kann Spiegel vorhalten. Aber ich kann es nicht beschleunigen, groß. Und einfach, indem ich da bin und das einfach mache und das jetzt meinen Calling folge Tag für Tag, das reicht. Mehr kann ich gar nicht machen. Und ich glaube, diese beiden Stimmen sind manchmal in einem Gegensatz zueinander und sind wahrscheinlich auch manchmal Ausdruck von einem richtigen Konflikt in mir drin. Aber wahrscheinlich machen sie mich auch noch aus. So dieses alte, ego-getriebene auf Impact und Schnelligkeit aus seine und das Neue, was halt irgendwie sagt, ja, dem Gefühl nach und alles zu seiner Zeit. Ja.
Welchen Blick hast du eigentlich heute auf das Thema Scheitern?
Ach, Scheitern tut immer noch weh, ehrlicherweise. Und klar, es ist schön zu sagen, Scheitern ist wichtig und lass uns mehr darüber sprechen und das gesellschaftlich, ja, das Stigma von Scheitern und Krisen rausnehmen. Und das ist natürlich auch so. Und gleichzeitig, ich meine, ich rede heute mit Leichtigkeit über meine Depression und dass ich irgendwie mit Anfang Mitte 20 4 Monate in der Klinik war. Ich wäre aber damals 2009 nicht auf die Idee gekommen, bei LinkedIn einen Post zu machen und der Welt zu erzählen, dass ich als Mann eine psychische Krise hatte. Insofern ist es halt im Rückblick immer leichter, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das geht den meisten anderen auch so. Ich erlebe wenige Leute, die währenddessen offen darüber sprechen. Ja, und gleichzeitig hilft es wahrscheinlich schon. Also gesellschaftlich müssen wir das Stigma langsam aufbrechen. Es ist ja auch schon, es passiert ja auch schon. Es gibt immer noch unfassbar viele Menschen, die jedes Jahr sich das Leben nehmen aufgrund von Stigmata, aufgrund von psychischen Krisen. Und gesellschaftlich ist da noch ganz, ganz viel zu tun. Und ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Also der Trend geht eindeutig in die richtige Richtung. Aber es ist noch ein long way to go.
Würdest du sagen, du bist als Unternehmer gescheitert oder schon mal gescheitert?
Ach, das wird, ja, ich glaube, ich habe schon noch viel so innere Stimmen in mir. Also ich habe mein altes Ego, ich bin 2019 aus der Firma raus, vor dem Exit, und habe in meinem Unternehmerumfeld viele, die ihre erste Firma gleich verkauft haben. Und ich habe dann irgendwann das Ruder übergeben an meinen Mitgründer. Mein Mitgründer führt die Firma weiter. Ich habe nur einen kleinen Teil damals verkauft. Das war mit Sicherheit so, da habe ich, glaube ich, schon dran geknabbert und habe das Gefühl gehabt, das war irgendwie so ein Scheitern, dass ich nicht selber als Gründer und CEO die Firma noch verkauft habe und da irgendwie mit viel Geld rausgehe, das nächste gründe. Ne? Das war, glaube ich, schon eine Sache, die an mir genagt hat. Dann würde ich auch sagen, so in puncto Lebenserfahrung, ich bin in einem krassen Gründerkonflikt aus der Firma rausgegangen. Wir waren absolut beste Freunde, also wirklich. Er war mein engster Mensch, ja. Wir haben in der Klinik damals, hat er mich besucht und wir haben beschlossen, eine Firma zu gründen, 2010. Und 2019 zerbricht die Freundschaft und ich gehe aus der Firma raus nach einem langen Prozess. Das ist schon auch ein Scheitern gewesen, würde ich sagen, dass das Business sozusagen überlebt hat, aber die Freundschaft nicht. Ja. Ja, also da war eine Menge Scheitern dabei. Ich glaube schon, ja. Ja.
Magst du ein paar Sachen teilen, woran es gelegen hat? Also nur, wenn du willst.
Der Mitgründerkonflikt. Also ich teile das gerne, soweit ich kann. Ich meine, ich will auch niemandem zu sehr auf die Füße treten. Ich meine, wir haben damals halt eine Kultur gepredigt von Offenheit und von, wir gehen in Konflikte rein und wir nehmen unsere Gefühle an und wir wollen nicht künstliche Harmonie herstellen. Und am Ende des Tages sind wir selber, glaube ich, daran gescheitert. Also das ist jetzt halt natürlich nur meine völlig subjektive Brille, die ich hier präsentieren kann. Aber der Konflikt, den wir hatten, wurde mir von meinem Mitgründer halt einfach von heute auf morgen präsentiert, mehr oder weniger deutlich von wegen, wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Und da war das Kind halt schon in den Brunnen hineingefallen und eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Mediation und keine saubere Aufarbeitung des Konflikts mehr möglich. Der Konflikt war eigentlich über Jahre hinweg da. Es war schon immer so, dass ich derjenige war, der Speed und Tempo geliebt hat. Ich mag auch Risiko. Ich wollte eine Firma bauen, die durchaus auch irgendwie immer wieder mal so krass innovative Projekte launcht, die auch irgendwie super, super mutig sind und auch wenn wir da irgendwie Millionen verbrennen, aber Hauptsache wir machen irgendwas richtig Cooles. Und mein Mitgründer war halt deutlich ja, konservativer und risikoaverser. Und der Konflikt war aber wahrscheinlich auch gut, weil er die Firma irgendwie dazu gebracht hat, irgendwie so beide Welten abzudecken und so, die Firma nicht irgendwie ja, nicht alles aufs Spiel zu setzen und gleichzeitig aber innovativ und mutig zu bleiben. Und die Tatsache, dass wir beides nicht geschafft haben, diesen Konflikt besser auszuspielen und vor allem, dass wir es dann der Firma verschleiert haben, ne? Also wir hatten Investoren, Venture Capitalists, die dann auch die klare Ansage gemacht haben, das darf niemand erfahren, die Außenwelt darf das nicht erfahren und das Team erst recht nicht. Da sind wir, glaube ich, schon echt zu einem ordentlichen Teil gegen unsere eigenen Prinzipien und Werte auch vorgegangen. Wo ich nicht weiß, ja, ich glaube, ich war damals ein bisschen gefangen. Ich habe ja auch in dem Augenblick, wo ich Venture Capital Verträge unterschrieben habe, habe ich auch einige Rechte ja abgegeben. Also ich bin ja am Ende des Tages als Gründer meiner eigenen Firma auch nicht mehr allein bestimmend, insbesondere als Minderheitseigentümer mit großen Investoren, die Vetorechte haben. Und die Tatsache, dass ich damals noch nicht irgendwie finanziell frei war und auch irgendwie abhängig war von diesem finanziellen Vermögen, was die Firma dann nach und nach wurde, hat mich halt in eine Abhängigkeit, in eine emotionale Abhängigkeit versetzt, die eigentlich nicht gesund war und die vor allem meine eigenen Werte eigentlich kompromittiert hat. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich diesen Gründerkonflikt auch anders ausgetragen habe und anders gelebt habe, als ich es mir gewünscht hätte. Wir haben das Team nicht eingebunden. Wir sind auch im Nachgang, gab es irgendwie Presseanfragen, warum hat Steffen die Firma verlassen? Ich habe nicht geantwortet darauf. Und das ist schade. Das ist schade für eine Firma, die sich eigentlich so als New Work-Pionier gesehen hat und ja, und eigentlich viel an sich gearbeitet hat, dass wir das nicht vorleben konnten. Ja.
Nein, du hast ja gerade auch gesagt, das ist so eine finanzielle, ich sag mal, Verstrickung bewusst, dass das da auch eine große Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig, nee, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Also ich finde es beeindruckend, wie du das erzählst, tatsächlich. Ich bin ganz gefesselt und gefangen und auch eben von diesem Erfahrungsschatz, den du da quasi teilst und auch zu sagen, naja, ich wollte es eigentlich besser machen, habe es aber nicht gemacht. Hört sich aber so an, als wenn du quasi jetzt auf dem Weg bist, das zu tun, oder dass du das jetzt quasi mehr mit dir selber kongruent leben kannst.
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe ein paar Jahre durch die Krisen und durch die Scheitern und durch diese inneren Konflikte habe ich ja eine Menge auch über mich gelernt und ich glaube, ich weiß jetzt heute einfach sehr viel besser, wofür ich stehe. Und ich weiß auch mittlerweile, dass meine Werte und meine Prinzipien einfach das Allerwichtigste sind und ich sie einfach nie mehr kompromittieren würde für kein Geld und für keine Businessbeziehung. Aber ja, damals waren einfach eine Menge Abhängigkeiten da und ich erlebe sie auch heute in der Gründerinnenwelt einfach viel zu häufig, wo Menschen eigentlich mal mit einem starken Purpose angetreten sind und wirklich die Welt verbessern wollen, mit einem Wahnsinnsprodukt und einer wahnsinnsmutigen Idee. Und dann brauchen sie irgendwann Geld, und der Kapitalmarkt ist halt nun mal so, dass sie dann in klassischen Venture Capital Verträgen sich in Abhängigkeiten begeben und auf einmal können sie ihre eigenen Werte und ihre eigenen Prinzipien häufig nicht mehr leben und sind quasi wie gefangen in ihrem eigenen Unternehmen. Erlebe ich tagtäglich und das ist super schade, dass das System halt im Augenblick noch so ist, weil, ne, also warum ist es so? Weil halt ein ganz, ich würde mal sagen, 99,9% der Investoren ticken halt nicht so. Ja, also selbst alle angeblichen Purpose-Investoren, die irgendwie Impact haben wollen, die Welt verbessern wollen, wenn ich mir anschaue, was die wirklich für Deals machen und wie es hinter der Bühne wirklich aussieht, das ist traurig. Das ist traurig. Es geht eigentlich wirklich nur um Rendite. Und das ist traurig, ja.
Hättest du eine Idee, wie das tatsächlich auch besser gehen könnte?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Ausbruch aus dem System die einzige Lösung ist. Also wir sehen es ja jetzt auch mehr und mehr mit Firmen, die in Verantwortungseigentum gründen, die sich jetzt nicht mehr an die traditionellen Venture Capitalists wenden und irgendwie ihre Stimmrechte und Mehrheitsrechte abgeben, um dann einen hohen Return zu ha haben in dem Exit-Fall, der irgendwie einen 10 oder 100 oder 1000x Multiple bringt. Ich glaube, der Weg ist tatsächlich vorbei am klassischen System und alle Tech-Startups, die halt in diesem globalen Rennen partizipieren, wo derjenige, der am meisten Geld einsammelt, die besten Chancen hat für Wachstum, die besten Chancen hat, irgendwie Market Leader zu werden. Das ist halt in sich schon quasi korrupt und verdammt schwierig, da noch die richtige Organisationsform und die richtigen Werte zu verfolgen. Ich glaube, der Weg ist eher dran vorbei und wirklich sowas wie eben, ja, Steward Ownership, Verantwortungseigentum, ganz andere Equity, Strukturen zu haben. Ich glaube, das ist der einzige Weg, was na nachhaltig uns wirklich rausführt aus dem Dilemma. Ja.
Wenn jetzt so über die Rolle CEO der Zukunft nachdenkst, was würdest du sagen, was macht den CEO der Zukunft aus?
Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse von Steffen bekommst du im zweiten Teil. Außerdem kannst du als Mitglied unserer Agile Soul Community am 26. Juni an unserem Community Call teilnehmen und bekommst nächste Woche unser drittes Audiotraining. Wir freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Lernreise und den Austausch mit dir. Danke, dass du uns und unsere Vision unterstützt.